Ich finde das echt schön. Ich bin da auch oft stolz drauf, wenn ich dann sehe, was wir da so alles machen in den Gebäuden
auch und auch Geld investieren.
Ja. Und auch investieren einfach, um unsere Gebäude nachhaltiger zu machen und irgendwie auch langfristig einen Gebäudebestand zu haben, der State of the Art ist. So.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, wir feiern Premiere, denn heute durfte der fantastische Gast, den wir in unserer Mitte herzlich willkommen heißen, auf den Aufnahmeknopf drücken. Und damit heiße ich nicht nur Martin Lenz willkommen, den ich vermisst habe im letzten Podcast, sondern auch Klaus-Martin Schäfer. Lieber Klaus-Martin, wie wollen wir dich ansprechen?
Wir machen immer Klaus.
Immer Klaus. Wir machen immer Klaus. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, mein Lieber.
Ja, danke.
Genau, von meiner Seite. Ja, wir freuen uns tatsächlich sehr, weil wir wieder mit dir einen super Gast haben, der ganz, ganz viele spannende Trox-Geschichten zu erzählen hat aus einem ganz anderen Bereich. Von daher würde ich mal sagen, sag am Anfang vielleicht mal ein bisschen was zu dir selbst. Was hast du denn so in der Vergangenheit gemacht und was machst du heute bei Trox?
Ja, wo fange ich an? Also ich habe natürlich irgendwann 1987 war es, glaube ich, Abitur gemacht, habe dann eine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer hier bei einer Kamm-Lintforter Firma gemacht. Bin dann zum Studium nach Aachen gewechselt, habe dort Bauingenieurwesen studiert, Fachrichtung konstruktiver Ingenieurbau und habe dann im Anschluss tatsächlich in einem kleinen Ingenieurbüro in Moers angefangen zu arbeiten für Baukonstruktion, Bauplanung, Tragwerksplanung und habe dieses Büro dann in 2008 übernommen und bin dann über dieses Büro auch als Dienstleister quasi bei Trox eingestiegen. So mit dem Neubau des ICB-Zentrums erster Teil.
Wann war das?
Ja, 2008 muss dazu gewesen sein.
Der erste Teil 2008.
Also mit Beginn später. Deiner Selbstständigkeit gleich noch mit Herrn Trox sozusagen in Verbindung gewesen.
Herrn Trox habe ich tatsächlich selber nie kennengelernt. Also nur im Vorbeifahren seines Benzes, wenn man so möchte.
Sehr gut, ja.
Aber grundsätzlich, vielleicht vorher nochmal kurz, haben wir ja gerade schon kurz vordiskutiert. Ich habe auch viel Bergschäden noch gemacht. Ne? Passt ja hier zum Niederberg, zum alten Zechengelände. Habe also für die RAK Bergschäden saniert, schwere Schäden bearbeitet und Häuser auch, die zu zerbrechen drohten, auf Hydraulik gestellt, zum Ausrichten quasi. Also war eine spannende Angelegenheit. Und jetzt bei Trox habe ich natürlich andere spannende Angelegenheiten abzuwickeln und da freue ich mich, wenn ich da gleich mal was zu erzählen kann.
Was ist genau deine Rolle jetzt bei Trox?
Ich bin ja seit 3 Jahren circa bei Trox, also seit Ende 2021 eingestiegen beim Büro Bauwesen. Da war der Paul Schwarz ja letzten Endes Leiter. Und die Stelle von Paul Schwarz ist ja dann vakant geworden durch den Ruhestand von ihm. Und die habe ich dann, jetzt muss ich mal eben überlegen, 1. April 2023 übernommen, glaube ich.
Komplett. Du warst aber vorher schon mal dann hospitierend da oder warst mit dabei?
Ja, ich bin ja mit eingepflegt worden.
Ja, Übernahme. Was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, du sagtest gerade 2008 ungefähr, eines der ersten Projekte als Externer quasi noch, war das Brandschutzzentrum. War ja auch irgendwie so ein wichtiges, relativ wichtiges Projekt hier, kann ich mir vorstellen.
Für das du verantwortlich warst, Martin.
Ich nicht, damals, weil ich war damals
ja noch. Du hast es ja später übernommen mit deiner Verantwortung. Ne?
Aber was mich interessieren würde, wäre tatsächlich, wie war so der erste Eindruck? Also was denkt man so, wenn jemand kommt, ich will da mal so ein Brandschutzzentrum hinbauen mit,
einmal bitte.
Ich glaube, 9 Megawatt Heizleistung.
Ich sag mal so, letzten Endes ist das natürlich eine Herausforderung gewesen. Aber ich sag mal, ich bin ja Baumensch. Ne? Also so diese technischen Raffinessen des Brandofens in dem Sinn habe ich ja seinerzeit eigentlich gar nicht mitbekommen, weil wir, ich sag mal, mit der Planung durch den Herrn Schwarz letzten Endes mitbeauftragt wurden und bei der, ich sag mal, Mithilfe des Bauens des Gebäudes, aber die Einbauten letzten Endes, den großen Ofen, da waren wir im Grunde raus. Also wir haben tatsächlich den mehr oder weniger reinen Rohbau gemacht und dann aber auch bei den Ausbaugewerken mitgeholfen.
Ja, aber was ich toll finde, dass wir auch immer ein bisschen Werbung zu machen für die fantastische Arbeit, die ihr da geleistet habt. Das Gebäude sieht toll aus und dann hatten wir ja leider, oder was heißt leider, wir sind ja nach ein paar Jahren noch auf die Idee gekommen, gut wäre, wenn es ein bisschen länger wäre, genau. Weil wir ein bisschen mehr Platz brauchten. Und tatsächlich würde man das heute von außen nicht mehr wahrnehmen, dass dieses Gebäude eigentlich mal kürzer war. Das heißt, das war auch so gebaut eigentlich, dass man schon drüber nachgedacht hat, kann man es später einfach erweitern, vergrößern und so weiter. Und von daher sehr, sehr gelungen, glaube ich. Und das finde ich ganz interessant, dass du darüber so den ersten Kontakt hattest.
Ja, also da muss man dem Herrn Schwarz ja letzten Endes den mal sagen, dass er da wirklich schön geplant hat und entworfen hat. Ne? Der zweite Teil ist ja dann im Zusammenhang mit dem ZG2, glaube ich, im Anschluss gebaut
also
worden.
Also mit dem zweiten Zentralgebäude auf der Niederrheinallee schauend auf der linken Seite sozusagen.
Richtig, ne? So, das ist ja, ich glaube, in etwa 2011, 2012 entstanden. Und da ist auch dann der von Martin gerade angesprochene Anbau letzten Endes ergänzt worden.
Parallel dazu.
Ja, ich glaube im Nachgang oder nah parallel weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau.
Manchmal war ja auch 2013, 2014, aber ich weiß auch nicht mehr so genau.
Wahrscheinlich danach dann. Ja. Ne? Nach dem ZG2. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, wie du das sagst. Also man sieht von außen nichts.
Hervorragend. Ja. Von innen kann man was sehen, für die noch nie da waren. Das Interessante ist nämlich
auch ganz Kabel noch an der Wand.
Also man hätte das von innen ja auch anders gestalten können. Aber ein Problem, was gab, die Kranbahn, die konnte man, glaube ich, nicht in den zweiten Hallenteil durchziehen. Und wir mussten aber die Wände natürlich transportieren, die auf und abgebaut werden, die dann an den Ofen angeschlossen werden. Und deswegen gibt es zwei Kranbahnen und dann so einen Verbindungsschlitten.
Genau,
um
so ein Wagen.
Das heißt, von innen wird vielleicht der eine oder andere sagen, warum haben wir denn nicht die Kranbahn einfach länger gemacht?
Das wäre doch einfach. Weil wir dachten, zwei ist, jeder darf da mal einen Kran steuern bei uns einfach. Eine Frage ich tatsächlich noch an dich, Klaus, und zwar, ist es dir nach 15 Jahren Bekanntheit in der Verbindung mit Trox leicht oder schwer gefallen zu sagen, ich gehe aus meiner Selbstständigkeit raus und fange bei Trox an, die überzeugen mich, da unterschreibe ich jetzt auch einen Arbeitsvertrag.
Ja gut, das ist natürlich jetzt eine nicht ganz so einfache Frage
letztendlich. Soll er jetzt sagen, Das
würde ich im Nachhinein anders gemacht.
Nein, um Gottes Willen, dann würde ich ja jetzt lügen. Das wäre ja jetzt nicht richtig. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man sich ja viele Gedanken darüber macht, ob man den Schritt gehen soll. Aber ich sag mal, in erster Linie ist es natürlich so gewesen, dass ich ja den Herrn Pörschke oder den Herrn Schwarz oder den Herrn Jamer ja auch über viele Jahre kennengelernt habe. Und wir immer ein mehr als kollegiales, schon fast, ich sag mal, freundschaftliches Arbeitsverhältnis gehabt haben. Und die Firma Trox kenne ich ja von Kindesbeinen an. Ich bin in Kamp-Lintfort groß geworden und da gab es ja in Neukirchen letzten Endes die Firma Trox und das Bergwerk Niederberg. Ne? Und von daher ist die Firma Trox ja seit, wie gesagt, mein Leben lang irgendwo ein Begriff. Und in dem Zusammenhang ist mir das natürlich dann auch nicht schwer gefallen zu sagen, komm, das machst du jetzt.
War super.
Im Nachgang ist es natürlich ein Riesenschritt gewesen, weil das, was ich jetzt mache, hat ja relativ wenig mit meinem alten Leben noch zu tun, sage ich jetzt mal. Ja. Oder vieles ist halt doch ganz anders als das, was ich mal gelernt habe. Aber die Herausforderungen sind da und ich habe nette Kollegen, ne, ob das meine Abteilung ist.
Vielleicht aber auf Martin Lenz.
oder Martin links und Martin rechts.
Oder beide Hände frei haben.
Zum Beispiel.
Einfach so ein freudscher Verzeiger.
Nee, ich bin auf jeden Fall auch froh, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Jetzt da raus, weil ich die harten Fragen stelle. Ist okay, jetzt weiß ich, wie Markus Lanz sich fühlt, weißt du, wenn Bodo Ramelow einfach hochgeht. Nee, aber das ist tatsächlich, man merkt dir die Begeisterung an und eine Sache, die vielleicht wenige Leute wissen, weil ich kriege ja viele Anfragen, du ja auch manchmal so, also können wir Ihnen mal beim Thema Messebau helfen, so wir sind ein Dienstleister, wir würden das mal für Sie bauen. Ich glaube, eine Besonderheit, der Martin hat schon mal aus seiner ICB-Zeit erzählt, dass er seinen eigenen Maurer da hatte oder immer noch hat oder den gibt es ja immer noch bei uns. Immer noch.
Von Müller, ne?
Irgendwann haben wir den zu uns geholt.
Nicht erzählen, wo wir die Leute abwerben hier, Freunde. Nein, das ist unser Geheimnis. Aber tatsächlich, wir beschäftigen den Großteil der Gewerke, die wir haben, auch selber und haben die nicht als externe Dienstleister. Ne? Also vielleicht sagst du da nochmal zwei, drei Sachen zu, was wir überhaupt hier haben, was hier tagtäglich im Gebäude arbeitet, an den Gebäuden im Plural ja sozusagen. Ne?
Ja gut, also ich sag mal, speziell hier in Flüen ist es natürlich so, dass drüben in der Produktion die Instandhaltung ja zum Bauwesen gehört.
Ja.
Aufgrund dessen natürlich, dass die ich sag mal, die Mitarbeiter drüben ja auch die Kernmannschaft für die Messen sind, für die Messenplanung, Messenvorbereitung, Messenaufbau, Messenabbau. Da werden natürlich viele hunderte von Stunden investiert durch die Kollegen. Und insbesondere muss ich jetzt auch mal dem Herrn Pörschke nochmal ein Riesenlob aussprechen, der auch eigentlich im Ruhestand ist, aber sich auch dieses Jahr nochmal ganz hervorragend in die ISH reingedacht hat mit euch allen und ich denke auch wieder einen ganz hervorragenden Messestand gezaubert hat. Und von daher, wir sind durch alle Breiten besetzt. Wir haben Schreiner, wir haben Maler, wir haben Schlosser, wir haben Elektriker. Also wir sind, ich sag mal, was das Handwerk angeht, gut aufgestellt in der Instandhaltung. Und sind auch, ich sag mal, relativ flexibel, was dann eben auch viele Unwägbarkeiten beim Messebau angeht.
Das merkt man, das merkt man auf jeden Fall deutlich. Ich glaube, unser Bauwesen, das Team, das macht irgendwie alles möglich.
Und ihr baut ja an allen Ecken und Enden, ne? Ja. Also das ist ja so ein bisschen jetzt die Überleitung. Wenn
aber eine Sache will ich noch sagen zum Thema, macht alles möglich.
Ja.
Weil jetzt ist wieder ISH, wir hatten vor 2 Jahren ISH, wer es nicht mitbekommen hat, es gab einen kleinen Zwischenfall. Leider ist eine LED-Wand in der Nacht von Samstags auf Sonntags ist er leider runtergefallen. Ne,
das Rig ist gebrochen.
Genau. Und da hat sonntags, glaube ich, keiner daran geglaubt, dass irgendwie montags diese Messehalle aufmachen kann, außer uns.
Tatsächlich, ja.
Und wir haben es echt geschafft, mit eurem fantastischen Team das so auf die Reihe zu kriegen, dass ich glaube, montags morgens um kurz vor 9 noch die Letzten den Teppichboden gesaugt haben, ein paar Schränke sauber gewischt wurden.
Da gibt es auch ein ganz nettes Bild zum Teppichboden saugen, glaube ich. Ne?
Ich habe da ein Gymshark-Shirt. Ja. Ich verlinke es in die Show Notes.
Auf jeden Fall, also ich glaube, das Bauwesen bei uns, da können wir echt stolz drauf sein. Die machen alles möglich.
So.
Und ich glaube, das findet man nicht so häufig.
Das
mit so viel Einsatz, so viel Flexibilität und so weiter.
Ja. Überall
genau, aber überleiten jetzt zu den Projekten heute.
Hat ja den Eindruck, es wird immer überall gebohrt, gehämmert, geklopft oder die Straße aufgerissen. Und wenn man jetzt gerade die Niederrheinallee runterfährt, dann sieht man auf der rechten Seite, wo der große Mitarbeitendenparkplatz ist, Container stehen und Betonmischer. Da geht das Herz der konstruktiven Leute auf, oder?
Wieder.
Da freust du dich, oder?
Voller Freude.
Eigentlich kurz davor rüber zu gehen, zu sagen, Jungs, ich mach mit. Das ist nicht schlecht. Erzähl doch mal, was sind jetzt aktuell deine Aufgaben? Womit beschäftigst du? Womit legst du gerade den Verkehr drüben lahm und blockierst alle Parkplätze?
Ja, das ist natürlich das leidige Thema Parkplätze, aber ich glaube, wir sind da so auch flexibel und überlegen auch mit den Handwerksbetrieben, wie wir möglichst viel Parkplätze generieren können. Gerade jetzt auch gestern wieder ISH-Schulung, dann stehen ja natürlich tausende Fahrzeuge von den Vertriebler-Mitarbeitern rum. Mhm. Aber auch da, ich denke, da haben wir auch gute Arbeit geleistet.
Absolut.
Ja, und der Parkplatz als solches wird ja dazu, oder beziehungsweise der Teilbereich vorne parallel zur Niederrheinallee und Parkplatz B ist ja dazu auserkoren, letzten Endes mit die Parkflächen mit Carports, dass die mit Carports überdeckt werden. Und auf diese Carports werden wir PV-Module installieren.
Okay.
In Summe circa 318 oder 20 Kilowatt Peak. Das ändert sich immer so ein bisschen.
Nur auf dem Parkplatz?
Nur auf den Carports auf dem Parkplatz B drüben.
Okay.
Genau. So, und zudem ist es so, dass wir den Mitarbeitern auch da, aber auch auf dem Parkplatz A, die Möglichkeit geben wollen, ihre Elektrofahrzeuge laden zu können.
Das ist nicht schlecht. Wie viele Ladepunkte werden gebaut?
Drüben auf dem Parkplatz sind es circa 70 und hier auf dem Parkplatz A wären es auch circa 70, wären also plus minus jeweils auf den Parkplätzen, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Und auf dem Parkplatz A werden wir hier noch für, ich sag mal, Reisende oder Kollegen oder Besucher, die schneller mal weg müssen, auch noch ein paar Fast Charger,
Schneller hinstellen,
die allerdings jetzt nicht die Leistung haben, die man an der Autobahn generiert.
Also nicht 300 kW.
Genau, aber wir haben die Möglichkeit, 75 Kilowatt da zu generieren.
Stark.
Und klar, gut, wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig sind, dann sind es halt nur 37,5, aber das sollte dann auch maximal 2 Stunden dauern, bis dann Auto
auch voll ist. Aber jetzt wurde ja auch eine Leitung gelegt unterhalb der Niederrheinallee, also von dem Parkplatz hin zu unseren Gebäuden. Ne?
Eine Trafostation runter, glaube ich.
Ja, du musst das anders sehen. Also wir wollen ja Strom drüben haben. Das heißt, wir müssen ja von hier vom Parkplatz A Strom zum Parkplatz B bringen. Und wir haben ja hier hinterm ZG2 unseren Einspeisepunkt für die Verwaltung.
Ja.
Und machen von da aus im Prinzip eine neue Mittelspannungsleitung zur Trafostation, die wir jetzt auf dem Parkplatz B aufgestellt haben. Und vom Parkplatz B Der Trafo hat 800 kVA, also das ist jetzt nichts Kleines, aber auch nichts Großes, ne, geht noch mehr, aber der wird dafür sorgen, dass wir im Grunde den ganzen Solarstrom aufnehmen können und auch dafür sorgen, dass die 70 Ladepunkte dann letzten Endes mit Strom versorgt werden können.
Also
und darüber hinaus versorgt er auch noch ein paar Ladepunkte hier auf Parkplatz A-Seite. Also der hat schon richtig Schmackes, dass wir da...
Finde ich richtig gut.
Das bedeutet eigentlich genau dieser Kritikpunkt der Elektromobilität, ja, dieses Thema, ich kann zu Hause laden und wenn ich dann im Büro stehe, steht das Auto auf dem Parkplatz und dann wird irgendwo Strom erzeugt, bei mir zu Hause oder so, ne, und dann kann ich das Auto aber nicht laden, wird der bei uns ein bisschen aufgelöst, das heißt, wir produzieren Strom, speisen den theoretisch in Autos ein direkt oder vielleicht auch in die Produktion, keine Ahnung. Und wenn die Leute dann nach Hause fahren, dann haben sie ein vollgeladenes Auto und haben vielleicht zu Hause in ihrer PV dann einen Batteriespeicher, den sie dann im Haus auflösen, wie auch immer geartet. Aber das ist ja schon ein ganz schöner Vorgriff, weil ich habe noch nicht 140 E-Autos gesehen auf dem Parkplatz. Du fährst selber eins.
Genau.
Siehst du diesen Wandel, der kommen wird? Ist das ein Vorgriff auf die Vorbereitung jetzt?
Der Bedarf wird sich sicherlich jetzt in den nächsten Jahren einstellen.
Ja.
Gehe ich von aus, aber wir sind natürlich so aufgestellt, dass man jetzt dann mal vielleicht eine Mitarbeiterabfrage machen sollte, wie viel E-Fahrzeuge wir tatsächlich haben, die hier laden möchten, um dann, wenn, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, 50 Fahrzeuge hier laden wollen, die restlichen Parkplätze natürlich den anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen können.
Ne? Okay.
So ist natürlich der Plan. Aber ich denke mal, grundsätzlich wird ja die Zukunft auch sein, dass wir immer mehr E-Fahrzeuge hier beherbergen. Und von daher gehe ich davon aus, dass hoffentlich in naher Zukunft alle Parkplätze auch durch E-Autos belegt werden
können. Da bin ich mir ziemlich sicher auch. Und ich finde dieses Konzept, ich glaube, da gibt es sogar regularische Vorschriften inzwischen bei neuen Parkplätzen, dass man PV darüber vorsehen muss.
Tatsächlich.
Und ich finde das Konzept super, weil eigentlich ist es ja immer total gut, wenn man eine sowieso versiegelte Fläche mit PV-Platten überdacht. Das ist ja eine Win-Win-Situation für alles. Die Fahrzeuge sind überdacht, wenn man nutzt die Fläche. Man hat die Versiegelung nicht.
Mit der Versiegelung ist das ja so eine Sache. Ne? Also wir sind ja schon mit einer offenen Entwässerung der Parkplätze hier. Ne? Ja. Das heißt also, das Wasser sammelt sich, läuft über die Parkplätze in die Rigolen, die ringsum angeordnet sind. Und in Anholt sind wir ja auch dabei, die Planung für einen neuen Mitarbeiterparkplatz mit 180 Parkplätzen in den letzten Zügen der Bauleitplanung. Und da wird es dann natürlich auch so kommen, dass dann auch Parkplätze letzten Endes überdacht werden, mit PV-Modulen belegt werden und da entsprechende Ladeinfrastruktur dann natürlich auch zur Verfügung gestellt
wird. Was ich nur gut finde, das Konzept zu sagen, man baut eine PV-Anlage irgendwo hin, wo sowieso keine grüne Wiese ist. Ne? Manchmal findet man auch so.
Das? Ja, klar.
Ja, das finde ich total gut. Und da ist natürlich so ein Parkplatz dafür wie prädestiniert.
Du musst dann sonst noch eine Umwidmung haben, in den jeweiligen Landschafts.
Jetzt haben wir noch eine andere Frage. Jetzt waren wir ja bei dem Parkplatz. PV-Anlagen ist ein total spannendes Projekt, was jetzt...
Da haben wir ja auch noch tausend.
Da gibt es noch ganz viele andere.
Zu besprechen, theoretisch.
Ganz viele andere Beispiele. Ja. Ich glaube, ICB hat eine PV-Anlage inzwischen.
Genau.
Unser Werk in Anholt ist zu großen Teilen mit PV-Anlagen. Flüden
wird demnächst belegt, eine
Teilfläche. Bad Hersfeld sowieso. Aber Stichwort Flühen. Wir haben ja in Flühen immer die Situation, wenn man über den Dächern von Neukirchen-Flühen ist, was ich jedem natürlich empfehlen würde, weil Neukirchen-Flühen ist eine wunderschöne Stadt.
Oh, Martin Lenz ist natürlich Bürgermeister kandidiert.
Das stimmt nicht, das sagst du jedes Mal.
Er hat die halbe Norddeutschland gekauft, glaube ich.
Wir bauen ja gerade im Werk das Dach um, beziehungsweise ersetzen
das. Das wird saniert, ja.
Und das wäre jetzt sowieso das nächste Thema, glaube ich, was ganz spannend wäre. Was sind so die Herausforderungen dabei, wenn man Gebäude quasi probiert, im Bestand energetisch zu ertüchtigen und nachhaltiger zu machen?
Vor allem, wenn unten drunter eine Produktion läuft.
Genau, ja, ne? Da kann man ja nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt mal vier Wochen weg oder vier Wochen mit Regenschirm arbeiten.
Ja, das ist tatsächlich Hardcore in der Planung. Das muss man wirklich so sagen, weil in unserem Fall ist es ja so, dass wir Asbest-Zement-Wellplatten in 10.000 Quadratmeter unserer Dachflächen circa verbaut haben. Unter diesen Asbest-Zement-Wellplatten befindet sich eine Styropordämmung, die brennbar ist. Mhm. Und insofern ist es für den Brandschutz natürlich jetzt auch erforderlich, dass wir neben der Vorbereitung für PV-Anlagen auch eine, ich sag mal, Brandschutzsanierung des Hallendaches durchführen. Und da ist es natürlich gerade mit Asbest beziehungsweise mit HBCP-haltigen Stoffen, die möglicherweise in der Styropordämmung sind, dass das vom 0 auf 100 mit dem Werk diskutiert wird und durchgesprochen wird und dann entsprechend Zeiten gefunden werden müssen, wo dann in dem Hallenbereich eben nicht gearbeitet werden kann, Zeiten gefunden werden müssen, wo Abdeckarbeiten, Abgrenzungsarbeiten, Staubwände, Maschinen abgedeckt und so weiter gefunden werden müssen. Und wir haben ja im letzten Jahr den Bauabschnitt 1 durchgeführt. Das waren etwas über 3000 Quadratmeter Dachfläche, die wir da saniert haben. Und ich kann, wie gesagt, auch da wieder nur meinen Kollegen vom Bauwesen und meinen Kollegen insbesondere auch aus dem Werk nur ein Kompliment machen, dass wir in vielen Terminen mit den Handwerksbetrieben Lösungen gefunden haben, die für alle, ich sag mal, annehmbar oder gut waren sogar. Und auch das Wetter dann in dem Fall, ne, wir haben ja im Grunde alles offengelegt, uns wirklich auch keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Selbst da haben wir einen guten Zugang.
Selbst da haben wir tatsächlich
unser Bauwesen.
Wir haben alle Tellerchen vorher leer gegessen, dass wir schönes Wetter haben. Und von daher, also wie gesagt, das war eine Riesenherausforderung, die wir aber auch alle mit Bravour gemeistert haben.
Da finde ich auch super spannend. Vor allen Dingen, wenn man jetzt von oben aus der Kantine rausguckt, das ist, wer noch nicht hier war, dritte Etage, kann man aufs Hallendach schauen. Man sieht dann, wie die Dachfläche immer weißer wird, weil die neuen Dachbereiche sind halt sehr, sehr modern. Die alten sind sehr, sehr alt. Und da ist es echt schön, diesen Prozess oder diesen Fortschritt zu sehen. Das finde ich schon spannend.
Genau. Du machst es ja nicht nur am Standort jetzt hier in Deutschland, sondern hast ja auch einen Blick nach England zum Beispiel. Da stehen wir jetzt vor einer ähnlichen Herausforderung im Grunde genommen. Ne?
Ja, in England ist es ja tatsächlich so, dass das Bürogebäude im Grunde erneuert werden soll, aber auch erweitert werden soll. Also ich weiß nicht, wer England jetzt kennt oder nicht kennt. Das steht ja auch unmittelbar vor der Produktionshalle. Ich sag mal, die Produktionshalle ist 100 Meter lang und das Bürogebäude ist jetzt 50 Meter lang. Das heißt, wir haben zu jeder Seite noch einen Freiraum von 25 Meter. Und jetzt ist es so, dass die Planung vorsieht, das Bürogebäude in zwei Etagen über die gesamte Produktionshallenlänge zu bauen.
Wow, also schon groß. Ja,
also dadurch wird natürlich auch nochmal wesentlich mehr Bürofläche generiert. Auch, ich glaube, eine Akademie soll dann letzten Endes da entstehen.
Na klar.
Aber da laufen ja noch die Planungsphasen. Deswegen kann ich da auch noch nicht so wirklich ganz viel zu sagen.
Aber du bist halt überall in Bewegung, man merkt das dafür.
Aber
also Beton fließt europaweit.
Immer und wieder gerne.
Ich finde das echt schön. Ich bin da auch oft stolz drauf, wenn ich dann sehe, was wir da so alles machen in den Gebäuden auch und auch bewegt
Geld investieren,
haben. Und auch investieren, einfach um unsere Gebäude nachhaltiger zu machen und irgendwie auch langfristig einen Gebäudebestand zu haben, der State of the Art ist. So. Wenn du jetzt so ein, also um nochmal so ein bisschen die Basics vielleicht zu verstehen, wenn du jetzt so einem Gebäude begegnest, ne, und da sagt jetzt jemand, ob das jetzt eine Produktion ist oder ein Bürogebäude, ist jetzt erstmal egal, da sagt jetzt jemand, das soll irgendwie energetisch saniert werden. Wie fängt man so an? Also wie geht man, was hinterfragt man zuerst? Was sind so die ersten Schritte? Wie ist der Prozess?
Ja, im Grunde ist es ja so, dass, ich sag mal, ein Gebäude aus einer Gebäudehülle besteht und einer technischen Gebäudeausrüstung. So, und im Grunde ist es natürlich so, wenn das Gebäude aus den 70er Jahren ist, sage ich jetzt einfach mal, ist ja in der Regel die Anlagentechnik auch aus den 70er Jahren. Und die Anlagentechnik gegenüber heute ist natürlich noch, ich sag mal, vorsinnflutartig alt oder mittelalter, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt sagen soll, sodass natürlich die Anlagentechnik als erstes mal untersucht werden sollte, welche Möglichkeiten ich zur Ertüchtigung, zur Verbesserung habe, weil die Anlagentechnik eigentlich, ich sag mal, kürzer und günstiger zu erneuern ist mit viel größeren Möglichkeiten der energetischen Verbesserung, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt an der Gebäudehülle rumfummel, was ja dann irgendwann auch mal der Fall sein wird, ich sag mal, wenn wir jetzt in unser Zentralgebäude 1 denken, da haben wir ja im Grunde zwei Gebäudebereiche. Ich glaube, der eine ist von 1970, der andere ist von 1990. Also da sind beide Gebäudebereiche ja relativ alt. Und da ist es natürlich dann, wenn man an die Gebäudehülle geht, schon sehr aufwendig auch, daran zu arbeiten, mit viel Aufwand. Aufwand heißt natürlich auch wieder viel Geld. Kleinere Steps einer energetischen Verbesserung aber nur geschaffen werden. Also von daher ist die Anlagentechnik erstmal Punkt 1, über den man nachdenken sollte.
Ja.
Und natürlich muss man auch grundsätzlich ja neben der Anlagentechnik auch vom Gebäude her an die Mitarbeiter denken, ne, wenn die natürlich da irgendwo keine Beschattung haben oder vor einfach verglasten Fenstern sitzen, da muss natürlich dann irgendwo auch mal was passieren. Ne?
Aber das klingt für mich auf jeden Fall plausibel, dass man zuerst guckt, was kann man in der Infrastruktur machen, also an der Gebäudetechnik, raumlufttechnische Anlagen wahrscheinlich auch, Heizungsanlage, Kälteanlage und so weiter, da kriegt man wahrscheinlich mit wenig Gesamtaufwand und wenig Einfluss auf das gesamte Gebäude und die Nutzung relativ große Verbesserungen erzielt. Genau. Ich finde das nachvollziehbar, dass man sagt, so alles, was in der Gebäudehülle ist, ist irgendwie sehr aufwendig und die da im Verhältnis stehenden Effekte sind möglicherweise deutlich kleiner als bei der Anlagentechnik. Ne?
Ja gut, wenn man heute mal sieht, auch im Wohnhausbau, es gibt ja diese sogenannten Energielabels, ne, die wir ja auch bei Waschmaschinen und dergleichen und sonst was haben. Und dann hast du halt ein Energielabel A, das ist fast ein Passivhaus, ne? Also, oder ein Energielabel F, das ist jetzt mein Altbau zu Hause von 1954. Ne? Und da muss man dann halt überlegen, weil die Heizungsanlage ja immer noch in einem Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus immer wesentlich günstiger zu sanieren ist als jetzt, ich sag mal, der Dachstuhl oder die Dachhaut. Ne?
Wir kaufen ja auch relativ viele Leistungen mit zu. Merkst du oder hast du es gemerkt, dass innerhalb der letzten Jahre auch, was so im privaten Umfeld so stark ersichtlich ist, dass die Preise für Bauleistungen unglaublich nach oben explodiert sind?
Ja gut, die Preise sind natürlich nach oben explodiert, hat natürlich auch viele Gründe, weil ich sag mal, gerade Beton, ne, Zement, Ringrohrofen zum Beispiel oder Stahl,
ne, energieintensiv. Ist
halt sehr energieintensiv bei der Herstellung und wir alle wissen, die Energiepreise sind natürlich exorbitant in die Höhe geschossen, sodass dann natürlich letzten Endes alles, was irgendwo mit fossilen Brennstoffen irgendwo generiert wird, natürlich auch exorbitant teuer geworden ist. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch ein Problem, woran vielleicht die Bauindustrie so ein bisschen krankt, dass die Preise einfach derart hochgeschossen sind, dass dann auch vielleicht vom Staat dieser soziale Wohnungsbau eben auch nicht mehr wirklich nach vorangebracht wurde. Keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch je niedriger die Bauzinsen sind, desto höher sind natürlich die Baupreise.
Jetzt, ich habe ja auch nochmal eine Frage zu den Bauprozessen, weil man sagt ja der Baubranche in Deutschland nach, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt ihr nach, dass sie eine der einzigen Branchen ist, die in den letzten Jahrzehnten nicht signifikant produktiver geworden ist. Ne? Nimmst du das auch wahr, dass wir in der Baubranche quasi durch Regularien, Schnittstellen und so weiter irgendwie nicht deutlich schneller sind als früher? Und worauf kommt es aus deiner Sicht an, um wirklich so ein Bauprojekt oder irgendein Umbauprojekt schnell, termintreu und kostentreu
und im Rahmen der Qualität, die man sich verspricht eigentlich.
Das würde mich tatsächlich mal interessieren, so aus der Praxis.
Ja gut, ich sag mal, grundsätzlich ist natürlich in der Planung vieles durch Digitalisierung einfacher geworden oder eben auch, ich sag mal, statische Berechnungen, ne, da gab es früher Formeln für, heute hat man mathematische Methoden, die der Rechner in 2 Sekunden rechnet, wo man früher 3 Tage dran gesessen hat. Oder CAD, ne, gegenüber Handzeichnen von früher und Kopie, aber das brauche ich ja alles nicht zu erzählen. Natürlich ist auch vieles viel, viel schwerer geworden, weil sich natürlich Baugesetze, Normen und so weiter dahingehend geändert haben, dass zum Beispiel Brandschutz, Wärmeschutz viel aufwendiger geworden sind gegenüber noch von vor 30 Jahren oder so. Ne? Weil jeder weiß, wenn ich heute baue, insbesondere beim Brandschutz, sehr ja teilweise Auflagen sind, die gab es ja vor 30 Jahren überhaupt nicht. Oder Wärmeschutz, ne? Da haben wir, weiß ich nicht, von 1995 eine Wärmeschutzverordnung gehabt, gegenüber heute, die hat, also 100% mehr Wärmeverluste gehabt. Aber so ist halt damals gebaut worden. Und das Bauen als solches kann sich ja insofern auch nicht grundlegend ändern, weil ja vieles eben händisch oder mit Maschinen bewerkstelligt wird. Ne?
Würdest du jungen Leuten empfehlen, trotz alledem einen praktischen Beruf im Handwerk zu machen? Weil das ist ja so ein Thema Fachkräftemangel. Klares Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Beton- und Stahlbetonbauer gelernt und ich kann immer wieder nur sagen, auch für die Leute, die vielleicht irgendwann mal studieren wollen, für mich war es so, dass dieser Ausbildungsberuf mich auch während meines Studiums begleitet hat in Form, dass ich halt, ich sag mal, während der Semesterferien auch ansprechende Arbeiten auf Baustellen leisten konnte, ne, war mehr oder weniger Vorarbeiter, Polier oder wie auch immer, aber auch im Nachgang überhaupt Studium. Man denkt ja auch mehr praktisch als theoretisch.
Ja.
So, und von daher würde ich immer sagen, dass eine handwerkliche Ausbildung immer Sinn macht.
Ja, ich glaube auch, dass die hilft. Ich habe ja auch so eine.
Deshalb sage ich ja, ich habe auch zwei Exempel dafür.
Und ich muss auch sagen, mir hat das auch extrem viel gebracht. Ich weiß nicht, ob ich habe in der Ausbildung auf jeden Fall mindestens genauso viel gelernt wie im Studium, weil es einfach dieser Praxisbezug ist. Ich muss dann auch immer sogar relativ lustige Zitate denken von so Leuten damals in der Ausbildung, die mir gesagt haben, das ist gut, dass du das machst. Man muss nämlich das auch mal gerochen haben. Dieses zum Beispiel so ein bisschen Kühlschmiermittel aus der Drehmaschine. Wer das noch nicht an den Händen hat oder am T-Shirt, der wird auch kein guter Ingenieur werden. So.
Da ist aber auch so ein bisschen was Wahres dran, finde ich immer. Ich meine, ich habe ja selber auch zu meiner Zeit, wenn Bewährungsabnahmen waren, wenn Statiker, ich bin ja Tragwerksplaner auch letzten Endes, so die Eisen in irgendeinen Unterzug reingefummelt hat und die gar nicht so zu verlegen waren. Das ist in der Theorie immer alles einfach, ne? Da passen dann die Abstände. Aber wenn du dann letzten Endes so ein bisschen Toleranz dann doch beim Verlegen hast, passt hinterher gar nichts mehr. So, und deswegen ist das schon sinnvoll, wenn man sich auch in die Lage auf der Baustelle versetzen kann, bevor ich irgendwelche Pläne zeige.
Oder habe ich einmal richtig Schiffbruch erlitten. Ich habe nämlich in meinem vorigen Job ja auch Ausführungsleistungen mitgemacht und habe dann für die Experimenter in Heilbronn, das ist ein Museum, oder so ein Experimentiermuseum, dann ein Angebot gemacht für Bauteilaktivierung. Die wird ja immer zwischen der Zug- und Druckzone installiert, also im neutralen Bereich. Und boah, meine Leute in der Baustelle haben so geflucht, weil da waren so viel Zulage und Sonderbewährungen drin und da ging das mit dem Rohr gar nicht richtig her. Da haben wir uns richtig auf dem Ding verzockt. Ja, das ist ja, wo du sagst. Und wenn man es aus der Praxis sieht und nochmal drauf guckt und sagt so, nö, dafür brauche ich einen Zuschlag. Da haben die auch wahrscheinlich gelacht, als ich gesagt habe, das kriegen wir schon hin. Unten im Studio.
Wir sind relativ weit schon jetzt in der Zeit. Ich habe aber noch eine Frage so in Zukunft, weil mich das echt über die Zukunft, weil mich das echt interessiert. Und zwar, sagen wir mal, Gebäude in 20 Jahren Neubau.
Oh, gute Frage.
Wie sehen die aus? Ja. Von den Materialien, was sind die Herausforderungen, was erwartest
mit
du?
Mit Hanf oder so?
Wenn er nicht geraucht wird, vielleicht, keine Ahnung. Nee, aber tatsächlich so. Ich denke mal, die Tendenz geht weiter zu Naturbaustoffen, zu nachhaltigen Baustoffen, so ähnlich vielleicht, wie wir es in der Schweiz auch gemacht haben, dass wir tatsächlich ja sehr viel nachwachsende Rohstoffe, also sprich Holz in dem Sinn, verbaut haben. Mhm. Und ich denke, das wird auch die Zukunft sein. Mittlerweile sind ja auch gerade, ich sag mal, der Holzrahmenbau oder der Holzbau ist ja auch, ich sag mal, progressiv gewachsen von den Möglichkeiten her. Ne? Mhm. Und ich denke schon, dass vieles nachhaltig irgendwo generiert werden kann. Der Strom grün produziert wird, die Wärmepumpe irgendwo heizt und kühlt. Und also in etwa könnte ich mir das schon vorstellen. Die Zeit wird zeigen letzten Endes, weil da spielen ja 100.000 andere Faktoren
auch noch mit. Dann gucken wir, wie die Regierung sich dazu aufstellt. Ja. Kommt mir bei der Gelegenheit übrigens eine brillante Idee an einen unserer Stammhörer in Österreich, den Wolfgang Hutzek. Vielleicht organisiert der uns mal einen Podcast im Holzhochhaus in Wien mit jemandem aus der Architektur da.
Das ist ja gut.
Das würde ich mal, wir haben jetzt einen Koffer gekauft fürs Podcast-Set.
Dann können wir beide auf Reisen gehen.
Da würden wir beide mal Podcast on Tour machen nach Wien. Ja, mit dem Wolfgang und dem Architekten.
So was Schönes hast du gekauft. Dann lass doch, machen wir mal so ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr, so lange ist der Sommer ja nicht bei uns, aber
wir müssen im Sommer hinterher.
So ein bisschen Holz kann ich euch ja auch bei unserem Neubau hier in Flühen.
Das musst du erzählen noch kurz. Was machen wir denn?
Neubau machen wir, genau.
Was brauchen wir denn neu?
Also, wir wollen ja ein neues Bürogebäude auf der anderen Seite quasi vor Kopf der Produktionshallen Flühner Südring ein viergeschossiges Gebäude bauen, Bürogebäude bauen und haben dann rechts daneben ein Versorgungsgebäude mit Aufzügen, Versorgungsräumen, Treppenhäusern und so weiter. Mhm. Und haben dann die Möglichkeit, rechts neben dieses Versorgungsgebäude nochmal ein zweites Bürogebäude zu bauen, viergeschossig. So, und in dieses Bürogebäude wird aller Voraussicht nach unsere IT einziehen.
Ich habe gedacht, wir beide jetzt, Martin.
Ja, nicht ganz. Vielleicht in der Etage, so wie hier in der Akademie.
Ja, okay, da gehören wir auch hin.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich auch alles ein bisschen der Zeit geschuldet und so weiter und so weiter. Aber wir wollen tatsächlich die Geschossdecken des Büros in Holz machen, als sogenannte Brettstapel.
Aber nicht so wie meine Eltern früher so in den 90ern so eine Holzdecke. Nein. Echt Eiche rustikal.
Das ist im Prinzip eine Vollholzdecke.
Okay. Vollholz.
Eine das Vollholzdecke.
Cool. Ja. Ja. Boah, das wird schön.
Da kannst du dir auch mal schön
nur gucken, dass wir jetzt in die IT wechseln.
Ja, gut. Also, du müsst ja gucken, ob die Bewerbung dann auch
so, ich weiß nicht, was ich da machen kann.
Vielleicht kann ich so ein bisschen
auf Knöpfe drücken.
Vielleicht kann ich Headsets verteilen. Oder?
Ja, wir werden schon was bekommen.
Wir werden irgendwas bekommen.
Format Nein, aber so viel darf ich verraten. Und schön. Ich darf auch zu dem Neubau verraten, dass wir geothermisch beheizen und kühlen wollen. So, das heißt, wir werden vor der jetzigen Halle, wo jetzt im Grunde das Betriebsrats- oder ich nenne es einfach mal Betriebsratsgebäude noch steht und der vorgelagerte Parkplatz bis zum Südring, da wären 38 Erdsonden gebohrt, 150 Meter tief. Nein,
das dürfen 150, da sind wir schon im Bergrecht. Das ist ja der Wahnsinn.
Deswegen haben wir auch eine bergrechtliche Genehmigung
beantragt. Da gibt's nichts, wissen,
was die nicht hinkriegen. Ja, ja. Krass, so, die im Übrigen auch erteilt wurde.
Nicht schlecht.
Und auch die wasserrechtliche Genehmigung wurde erteilt.
Wahnsinn.
Sodass wir eben zur Beheizung und Kühlung des neuen Gebäudes eben über eine Wärmepumpe dann das ermöglichen werden. Und dann eben über die Erdwärme.
Das ist nicht schlecht. Mein alter Chef ist ja Geschäftsführer eines Wärmepumpenmanufakteurs in Holzminden. Wenn wir da Sonderkonditionen bräuchten, sagst du mir nochmal Bescheid. Ich rufe den an. Ich glaube, die haben gerade nicht so viel zu tun.
Also ich würde sagen, wenn du mit dem, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen, sind wir da aufgestellt.
Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, du darfst auf keinen Fall sagen, dass sie ihn kennen, sonst wird es nachher 20% teurer. Ach,
natürlich. Die kriege ich doch Cash ausgezahlt danach, Freunde. Aber bevor wir jetzt weiter in meine persönlichen Privateinkünfte gehen, würde ich sagen, lieber Klaus, Martin, wir sagen erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch für die Kurzweiligkeit.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte das noch 20 Minuten oder 2 Stunden fortsetzen können. Machen. Ich hätte noch hunderte Fragen gehabt.
Ja, gut, ich laufe ja nicht weg. Ihr wisst ja, wo ich wohne.
Wir machen vielleicht nochmal Teil 2 irgendwann.
Aber bei uns weiß man nicht, wie lange wir noch da sind. Deshalb ist es immer so eine Sache.
Wir sind bald in der IT, deswegen macht dann jemand anders den Podcast.
Weißt du, gehe ich ja nicht so weit.
Ab wann? Ich denke mal so, wir müssen nochmal überlegen. Ich wollte eine Frage noch, wann wird das Gebäude fertig?
Der Neubau drin. Ja. Also Plan ist natürlich nächstes Jahr spätestens im August, weil dann ja auch 75 Jahre Troxfeier schon vorbereitet wird und auch die ITC dann letzten Endes dort abgreifen.
Ich wollte eigentlich ich fragte nur wegen dem Zeitpunkt, damit ich weiß, wann ich mich intern bei der IT bewerben muss.
Egal für was eigentlich, ne?
Aber ITC, du wolltest doch vorher auf der Baustelle aushelfen.
Auf der Baustelle mache ich ehrenamtlich noch so nebenbei, genau wie den Podcast.
Kannst du nicht auf 500 Euro Job machen oder so?
Auch. Würde ich mich im Gehalt verdoppeln.
Wahrscheinlich ja.
Martin, deine Trox-Anstecknadel hängt auch schon auf halb acht hier.
Ja, weißt du Bescheid, sind die Boten
der immer Zeit. Noch, jetzt hängt sie schlimmer als vorher. Aber misch mal die Karten.
War gut, das war kein Bild hier.
Die kriegen wir auch noch irgendwo.
Irgendwann läuft, guck mal hier, ich schmeiß eine Karte hin. Ja. Irgendwann läuft meine Förderung hier auch mal aus vom Start, dann muss ich wirklich einen Job haben. Und bezahlen meine Eltern ja auch nicht mehr weiter.
Die habe ich jetzt gezogen, die Karte.
Die hast du schon mal
runter,
super,
das war schick.
Pass auf, der Martin kriegt, ich teile dem, siehst du, früher durfte der Medizin, heute.
Bei welchem Event wolltest du schon immer mal teilnehmen?
Bitteschön,
Klaus. Miss Germany.
Miss Germany. Aber nicht als Miss Germany, oder? Das wäre sonst hätte ich noch
Mr. Germany.
Mr. Germany. Das kam auf jeden Fall schnell. Was ist deine liebste Familientradition?
Boah, die liebste Familientradition ist mit meinen Kindern Alemannia Aachen Fußball gucken.
Oh, Alemannia Aachen. Das finde ich schön. Da ist so richtig, ich war mal in Aachen irgendwann, weiß ich noch, bin ich mit dem Auto durchgefahren, da war gerade irgendwie Fußballspiel, das war schon Tivoli. viele Jahre her.
So ist es.
Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das in Aachen ein Event ist, wo ein, also wie so ein Familienfeier. Da laufen einfach alle zum Stadion, kleine Kinder, große Kinder, Oma, Opa, alles dabei. Also sehr, sehr familiärer Charakter.
Könnte ich jetzt auch lange von erzählen, aber ich glaube.
Ist auch die letzte Niederlage von Rot-Weiß Essen in der aktuellen Saison, jetzt in dem neuen Jahr. Ne? 0-1 auf dem Tivoli, aber die Essen haben ja derzeit einen Lauf. Also von daher, was ist dein am wenigsten nützliches Talent, lieber Klaus?
Habe ich das?
Das musst du sagen. Also wenn du sagst, er fällt aus, dann machen wir hier einen Strich drunter. Hast du ein Talent, was du nicht brauchst? Kannst du gut singen oder so?
Nein, natürlich nicht.
Auch nicht. Na gut, dann lassen wir es offen bei der nächsten Folge. Lass uns im Gespräch bleiben, wie man so schön sagt.
Da werde ich mal drüber nachdenken.
Mach das. Beim nächsten Mal, wenn wir über die Baustelle sprechen, werden wir dann einfach ein Update kriegen dazu. Wir legen die auf Wiedervorlage.
Ja,
auf jeden Fall. Und wir sagen herzlichen Dank. Wir sagen auch an Sie und an euch herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt Martin Lenz einfach direkt eine E-Mail. Trefft uns auf der ISH. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Da würden wir uns alle drüber freuen.
Kommt vorbei. Wir stehen auf der Bühne, also jeder, der möchte. Es gibt Autogramme von Martin
Martin Lenz.
Nee, das
jeden
ist das
Tag
ein,
von 11
ich dachte,
bis
dir gelingt
12.
es endlich mal einen vernünftigen Abschluss zu machen. Du kriegst es nicht hin.
Ist ja auch nicht schlimm, weil in der IT brauche ich das nicht.
Ja. Meine Jungs sind früher da.
Ja. Wir kommen tatsächlich auch vorher zum Besuch. Wir machen eine ganze Menge Infos vorab schon auf Social Media und von daher freuen wir uns über jeden, der kommt oder beim Live-Rundgang dabei ist. Wir machen einen über Teams, den bieten wir an auf unserer Homepage. Dann kann man sich registrieren auf Deutsch und auf Englisch. Am Dienstag ist das dann der 18.3. Fantastisch. Da machen wir einen Live-Rundgang, zeigen das nochmal digital für alle Leute, die nicht kommen können. Und der Rest ist herzlich willkommen in Frankfurt. Klaus, vielen Dank. Martin, vielen Dank.
Ja, ich danke euch auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das merkt man gar nicht. Uns ja auch. Ja. Uns ja auch nicht. Ich sage bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.